Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Willkommen im Musiksalon der Sinkothek. Der heutige Podcast entsteht in olympischen Zeiten und begleitend zu den Winterspielen des Jahres 2026. Vielleicht ein paar Gedanken über Wintersport, über die Berge in der Musik. Und wir sind ja im Salon, beginnen also etwas leichtfüßig, nicht gerade mit Salonmusik, aber mit Unterhaltungsmusik. Höchster Güte allerdings, und nicht aus Wien, sondern aus Paris. Der Komponist heißt Emil Waldteufel. Ein deutscher Name zweifellos, die Familie stammte aus dem Elsass, aber Paris hat das Schicksal dieses Komponisten bestimmt. Dort wurde er auch ausgebildet. Dort hat die Musikkapelle der Familie Waldteufel aufgespielt. Und Emil Waldteufel selbst, der wurde der berühmteste Komponist aus dieser Familie, hat dann bald in ganz Europa gastiert. Und sein Walzer Schlittschuhläufer, 1882 uraufgeführt, der führt uns vor Augen, wie das so war, wenn die große Gesellschaft der Stadt an der Seine auf dem Eislaufplatz im Bois de Boulogne dem Wintersport gefreut hat. Vielleicht war das Stück vom strengen Winter 1879 inspiriert, als man in Paris minus 25 Grad gemessen hat. So elegant hat Emil Waldteufel die Erfahrungen des strengen Pariser Winters von 1879-80 verarbeitet. Minus 25 Grad. Das ist jedenfalls genug, um auch auf einem nicht künstlichen Eislaufplatz, auf einem See oder einem Teich nicht einzubrechen. Im Barock, so 150 Jahre früher, da sind die Winter nicht immer so streng gewesen. Und doch führt uns Antonio Vivaldi in seinen berühmten Jahreszeiten auch einen Schlittschuhläufer vor Aug und Ohr. Der absolviert wunderbare Pirouetten und Sprünge, bis der gefrorene Boden unter ihm nachgibt und er im eisigen Wasser landet. Schlittschuhlaufen und scheitern damit im Winter bei Antonio Vivaldi. Bleiben wir noch ein bisschen beim Wintersport in der sogenannten klassischen Musik, vom Barock bis zur frühen Moderne. Von Jean Sibelius, dem großen finnischen Symphoniker, gibt es ein Stück übers Langlaufen. Für Sprecher und Klavier, nach einem Gedicht von Bertel Grippenberg, schildert Sibelius da eine Skitour durch einen Wald. 1925 komponiert, uraufgeführt erst im Dezember 1948. Da war der Komponist aus Verzweiflung über die Vorgänge in der europäischen Musikgeschichte, die er zunächst selbst so kräftig mitbestimmt hatte, längst verstummt. Aber er war noch am Leben, zurückgezogen in seinem finnischen Häuschen am See. Und dieser Skitour, die er da beschreibt, in schwedischer Sprache, die ja ursprünglich seine Muttersprache gewesen ist, et ensamt Skidspor, setzt er das Langlaufen mit dem menschlichen Leben gleich. Im Schnee verschwinden die Spuren des Sportlers, im Äther zerstäuben die menschlichen Gedanken und Fragen ohne Antworten gefunden zu haben.
Ett fruset skidspår som svinner i skogarnas ensamhet. Ett människoliv som förrinner på vägar som ingen vet. I fjärran förblev svaren på frågor som hjärtat bar. Ett slingrande spår på skaren min irrande vandring var. Ett ensamt skidspår som slutar vid plötsligt svikande brant. Där vindsliten fura lutar sig ut över klippans kant. Vad stjärnorna blinka kalla, hur skymmande skogen står. Hur lätta flingorna falla på översnöade spår.
Ein kammermusikalisches Arrangement dieser Sibelius-Vignette. Melancholie und Weltschmerz hat schon 100 Jahre vorher Hector Berlioz musikalisch beschworen. die Lektüre von Lord Byrons 1818 erschienenem Versepos über Harolds Pilgerfahrt, wo die Fadess eines jungen Mannes aus gutem Hause, der auf Reisen Bildung und vor allem Zerstreuung sucht, poetischste Formen annimmt. Die war die Inspirationsquelle für ein Auftragswerk. Der große Geiger Niccolò Paganini hatte eine Stradivari-Bratsche erworben und wollte auf dieser auch konzertieren. Das war im Jahr 1834 und Paganini ordert bei dem Enfant Terrible der neuen Musik jener Epoche bei Hector Berlioz also ein Bratschenkonzert. Geworden ist es dann eine Symphonie mit Bratsche Solo. Berlioz hat sich eine Zeit lang geweigert und dann war er doch fasziniert. Und das Programm zu dieser, bei Berlioz ist das ganz selbstverständlich Programmmusik, da gab es nicht mehr eine Symphonie oder ein Konzert, das sozusagen sich selbst bedeutet hat. Es musste immer eine Geschichte erzählt werden. Also die Geschichte, die da erzählt worden ist, die stammte eben von Lord Byron. Oder auch nicht. Der englische Kritiker Donald Tovey hat zynisch gemeint, keine konkreten Elemente aus Byrons Gedicht haben die uneinnehmbare Festung von Berlioz enzyklopädischer Unaufmerksamkeit durchdrungen. Enzyklopädische Unaufmerksamkeit ist allerdings ein wunderbares Epitheton. Das muss sich der Musikkritiker merken. Noch zynischer hat Tove dann angefügt. Es gibt aber immerhin eine Gemeinsamkeit. Beide Namen, Byron und Berlioz, beginnen mit B. Tatsächlich kann man kaum programmatische Übereinstimmungen bemerken in den vier Sätzen dieser Symphonie für Bratsche und Orchester. Am 23. November 1834 ist sie uraufgeführt worden und wie so oft bei Berlioz war diese Premiere ein Skandal oder jedenfalls ein eklatanter Misserfolg. Trotzdem muss man aus heutiger Sicht sagen, das Stück ist wegweisend gewesen in Sachen Programmmusik und in Sachen Symphonik. Wie gesagt, es gab ja eine ganze Richtung, dann die sogenannte Neudeutsche Schule um Franz Liszt herum, die befunden haben, man könne nicht mehr eine Sonate in vier Sätzen oder eine Symphonie in vier Sätzen schreiben. Da muss schon hinter der Musik eine poetische Idee stehen. Aber wenn daraus ein Kunstwerk werden sollte, dann mussten natürlich doch irgendwie die klassischen Formvorgaben erfüllt werden oder jedenfalls neu interpretiert. Und das hat Berlioz natürlich getan. Und vor allem hat er dafür gesorgt, dass alle vier Sätze irgendwie einheitlich wurden, indem er, wie schon in seiner Symphonie Fantastique, Themen durch alle Sätze zieht oder vor allem eine Idee, eine sogenannte fixe Idee. Die gibt's auch in Harold in Italien. Paganini war zunächst einmal sehr enttäuscht, denn das Stück ist alles andere als eine brillante Virtuosennummer für den Bratschensolisten geworden. Eher ist es eine virtuose Instrumentationsstudie von Herrn Berlioz, der sich auch selbst zitiert. Die beiden Hauptthemen im ersten Satz stammen aus einer früher komponierten Ouvertüre. Und der erste Satz heißt also Harold aux Montagnes. Sein de Melancholie, de Bonheur et de Joie. Die Metamorphosen von der Trauer zum Glück und schließlich endlich zur Freude, das dauert ein bisschen. Aber der Satz mündet dann in einen effektvollen, wirklich freudig tönenden Ausklang.
Thank you.
Taktgeber Paganini war, wie gesagt, enttäuscht über diese Partitur. Die Bratsche hat zwar solistische Funktion, fungiert aber nicht als Primus inter pares, der da wunderbar brillieren kann, sondern sie hat eher die Funktion eines Moderators, eines Kommentators, wenn man so will, der das Geschehen reflektiert. Diese Art, ein Soloinstrument in den riesigen Orchesterapparat zu integrieren, war vorbildhaft. Richard Strauss hat Ähnliches dann in seinem Don Quixote mit dem Cello-Solo versucht. Strauss war ja einer sozusagen der Enkelschüler des Erfinders der Programmmusik der Hochromantik, Hector Berlioz, der Erste, der die Nutzanwendung gemacht hat, um das Formproblem nach Beethoven zu umgehen, war Franz Liszt. Er hat eine ganze Reihe von symphonischen Dichtungen vorgelegt und die erste davon, die spielt in den Bergen, also für unseren Podcast heute wunderbar geeignet im Musiksalon, die Bergsymphonie. Als literarische Vorlage diente Liszt ein Gedicht von Victor Hugo, Ce qu'on entend sur la montagne. Die Erhabenheit der Natur steht da dem Elend der Menschheit gegenüber. Da raunt es zu Beginn geheimnisvoll und es entwickelt sich ein beeindruckendes, tönendes Naturbild.
Thank you.
Franz Liszts erste symphonische Dichtung. Dergleichen ist in der Folge immer wieder versucht worden. Bis hin zum Kitsch haben die Spätromantiker und die Fin de Siècle-Komponisten sich an klingenden Bergpanoramen abgearbeitet. Der einst vielgespielte, sympathische Wiener Opernmeister Julius Bittner hat einem Bergsee sogar zum Schauplatz eines seiner selbst gedichteten Musikdramen gemacht. Das Sujet erinnert an die heute so altbacken wirkenden Heimatfilme. Die Kunst, eine schöne Melodie zu erfinden und symphonisch zu steigern, die kann man Bittner aber nicht absprechen. Machen wir doch aus dem Vorspiel, aus dem Beginn des Vorspiels und dem Finale des Bergsees eine kleine symphonische Dichtung. Die einzige Aufnahme, die es von diesem Werk gibt, stammt aus den 50er Jahren. Das Wiener Rundfunkorchester unter Felix Prohaska, technisch reichlich angegraut, wie ich zugebe. Aber die Musik ist trotzdem wunderschön.
Thank you.
Anfang und Schluss des Bergsees von Julius Bittner, 1911 in der Wiener Hofoper unter der Leitung von Bruno Walter uraufgeführt. Ein paar Jahre später hat Richard Strauss erst dann jenes Werk skizziert, das Musikfreunden im Salon beim Plaudern wohl als erstes einfällt, wenn es um eine komponierte Bergwanderung geht. Die Alpensymphonie. Strauss' illustrative Detailmalerei ist hier auf die Spitze getrieben. Mit symphonischen Dichtungen hat er ja seine Orchestrierungskunst immer mehr verfeinert. In den Opern hat er dann jede kleinste Seelenregung seiner Figuren im Orchester kommentiert. Und wäre es nur ein einsamer Harfenton. In der Alpensymphonie erleben wir einen Wandertag der Familie Strauss von der Morgendämmerung bis zum Einbruch der Nacht mit allen Freuden und Leiden einer Alpenwanderung. Am Höhepunkt überrascht nämlich ein jäh heraufziehendes Gewitter die Wandersleute. Aber zunächst zeigt sich die Natur von ihrer zwar beeindruckenden, aber ungefährlichen Seite. Forsch schreitet die Gruppe aus über Wiesen zunächst, aber der Eintritt in den Wald, da ist dann der Musikdramatiker Strauss schon gefordert. Ein donnerndes Ereignis, da greift der Wagnerianer noch einmal kräftig in den orchestralen Farbtopf.
Thank you.
Die Alpensymphonie von Richard Strauss. Kommt ein bisschen hausbacken daher, hat man das Gefühl bei diesem Sujet. Aber das stimmt natürlich nicht ganz. Immerhin hatte Strauss ja ein paar Jahre früher, also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche, in symphonisches Dichtungsgewand verpackt. Und Nietzsche stand mit seinem Antichristen auch hier Pate. Aber das hat Strauss dann nicht mehr so an die große Glocke gehängt. Aber apropos Hausbacken und Richard Strauss, der hatte auch keine Schwierigkeiten damit. Normalerweise hat er sich beschäftigt mit großen antiken Stoffen und Mythen, das eigene Familienleben in Musik zu setzen. Was symphonische Dichtungen betrifft, hat er das schon mit der Symphonia Domestica getan. Und für die Opernbühne hat er einen kleinen häuslichen Ehekrach höchst selbst dramatisiert, ein Libretto geschrieben. Und da findet es sich, apropos Wintersport, dass Frau Pauline Strauss, natürlich nicht unter diesem Namen, aber doch im Winterurlaub rodeln geht. Und beim Rodeln fährt sie einen skifahrenden Baron über den Haufen. Oder umgekehrt, je nachdem, wie man das sieht. Intermezzo von Richard Strauss mit Lucia Popp und Adolf Dalla Pozza. Damit sind wir zurückgekommen zu alpinen Freilufterlebnissen. Irgendwie auch zurück zum anfänglich zitierten Wintersport in unserem Salongeplauder. Oft schwingt ja bei Alpenwanderungen auch die Faszination der Gefahr mit. Denken wir an Adalbert Stifters Erzählung Bergkristall und das kleine Geschwisterpaar, das sich auf dem schneebedeckten Berg verirrt. Eine Paraphrase darauf, eine böse Paraphrase, hat Weston Hugh Auden für Hans-Werner Henze Anfang der 60er Jahre als Opernlibretto gedichtet. Elegie für junge Liebende heißt dieses Stück, in dem sich ein skrupelloser Poet für seine Gedichte am Schicksal der Menschen und diesfalls eines jungen Pärchens inspiriert, das er ausschickt, um ein Edelweiß für ihn zu holen, das ihm als Inspirationsquelle dienen soll. Die beiden geraten in einen Schneesturm und überleben dieses Abenteuer nicht. Der Dichter präsentiert dann bei seiner nächsten Dichterlesung eine Elegie auf die jungen Liebenden. Zynischer geht's nicht. Henze hat die Kräfte seines Kammerorchesters bei der Schilderung des Schneesturms zu den kühnsten illustrativen Orchestrierungskünsten genutzt. Thank you. Schneesturm, orchestriert von Hans-Werner Henze. Tödliche Inspiration für eine dichterische Elegie für junge Liebende. Der Zynismus von Orden und Henze persifliert auch ein wenig die romantischen Naturstimmungen, die sich in der bildenden Kunst ja ebenso finden wie leicht dechiffrierbar in der Musik. Wo, wenn nicht in den schweizerischen Alpen, könnte das folgende Thema aus der Ouvertüre zu Rossinis Wilhelm Tell beheimatet sein? Zwischen Berg und tiefem Tal siedelt auch ein Moment in der ersten Symphonie von Johannes Brahms. Romantische Sehnsucht, wir haben sie schon bei Berlioz gehört. Bei Brahms ist sie akustisch auch da, aber formal gebändigt. Ästhetische Vordenker wie der Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick haben Brahms ja immer als Vorbild gepriesen, als einen Komponisten, der sich auf die Neubelebung der alten Formen versteht, im Gegensatz zu den Vertretern der sogenannten Neudeutschen Schule, die aufbauend auf Liszt bis herauf eben dann zu Richard Strauss Programmmusik gemacht haben. Musik bedeutet nur sich selbst, hat Hanslick einmal formuliert, und Brahms galt ihm da als mustergültiger Meister seiner Zeit. Und trotzdem, es ist doch entlarvend, bei aller griesgrämiger Betonung der Formbeherrschung hat da, das können wir ja wirklich hören, ein leidenschaftlicher Mann komponiert und allerhand über seine Gefühle verraten. Also auch irgendwie Programmmusik. Wir werden jedenfalls von ihr unvermittelt berührt, wenn wir sie hören. Und was es bedeutet, wenn im Finale der ersten Symphonie ein Alphorn-Thema erklingt, das Brahms tatsächlich in den Bergen gehört und notiert hatte, das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man den Text zu dieser Weise kennt. Hoch auf dem Berg, tief im Tal, grüß ich dich viel tausendmal. Brahms hat die Melodie notiert und diesen Text darunter geschrieben und an Clara Schumann als Grußbotschaft gesendet. Es hat zwischen diesen beiden, die einander die Lebensmenschen gewesen sind, eine Zeit lang ein bisschen gekriselt, aber die Symphonie und das Zitat dieser Alphorn-Melodie in dieser Symphonie, die dürften Clara wieder besänftigt haben. Tatsächlich löst sich die Musik nach anfänglichen Konflikten mit dem Eintritt dieser Alphornmusik in Wohlgefallen auf. Der ganz persönliche Gruß von Johannes Brahms an Clara Schumann, eingebettet in ein Werk, dessen architektonische Meisterschaft dazu geführt hat, dass die Kommentatoren in dieser Symphonie sozusagen Beethovens Zehnte erkennen wollten. Natureindrücke überhöht ins Metaphysische, die gibt's ja tatsächlich auch bereits bei Beethoven. Er hat es vorgemacht in seiner sechsten Symphonie, der sogenannten Sinfonia Pastorale. Die hat eigentlich genau genommen dasselbe oder ein ähnliches Programm wie die gleichzeitig entstandene berühmte C-Moll-Symphonie, die fünfte Symphonie. Durch Nacht zum Licht hat man das dort immer genannt. Brahms hat die Tonart und das innere Programm in seiner ersten übernommen und neu definiert. Die Pastorale, wie gesagt, ist gleichzeitig mit Beethovens Fünfter entstanden und hat dasselbe hochfliegende Programm und wandelt es sozusagen vom Politischen ins Metaphysische. Das geht wie bei Richard Strauss um Naturerlebnisse, vor allem aber geht es um deren wahre Bedeutung für das Seelen- und Geistesleben des Menschen. Erwachen heitere Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande, schreibt Beethoven über den ersten Satz. Und dann gibt es Szenen idyllischer Natur am Bach, ländliche Tänze, aber es bricht auch ein gewaltiges Gewitter über uns herein. Und aus dem gehen wir gereinigt hervor. Das ist dann schon ganz etwas anderes als eine simple Naturschilderung. Die Wolken verziehen sich. Wir vernehmen eine pastorale Melodie, von einem Hirten angestimmt vielleicht, und die wird dann mit religiöser Inbrunst gesteigert und überhöht.
Thank you.
Beethovens Pastorale führt uns in unseren Salondiskussionen über die Berge und den Winter in der Musik ins Finale. Wir befinden uns ja, wie gesagt, im Salon und wir haben leichtgewichtig, leichtfüßig begonnen. Wir sollten jetzt auch nicht ganz ernst schließen. Im Salon gehört sich's, dass wir bei unseren Betrachtungen vom Hundertsten ins Tausendste geraten. Und jetzt lehnen wir uns gemütlich zurück. Sergei Prokofjew, der wunderbare Geschichtenerzähler, den kennen wir nicht nur von Peter und der Wolf. Er begleitet uns mit den Schmähtandeleien seines Leutnant Kisch auch auf eine Schlittenfahrt. Musik von Prokofjew, dirigiert von Eugene Ormandy, stammt am Schluss unseres heutigen Salons zum Thema Wintersport und Bergpanoramen in der Musik. Der Salon schließt seine Pforten. Besuchen Sie mich einmal im Internet www.synkothek.at. Da gibt's noch viel mehr über Musik und ihre Hintergründe. Für heute danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.